Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Margot Friedländer, sie ist eine Holocaust-Überlebende, die ihre dramatische Geschichte erzählt. Die jüdische Berlinerin versteckte sich 15 Monate mit der Hilfe von Christen im Untergrund, bis sie gefasst und nach Theresienstadt deportiert wurde. 1946 ging sie nach New York, lebt heute wieder in Berlin. Ihre Lebensgeschichte erzählt sie in SWR1 Leute. Aus terminlichen Gründen haben wir die Sendung am 8. Juli aufgezeichnet. Margot Friedländer, Sie sind Holocaust-Überlebende, sind uns zugeschaltet aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Schön, dass es geklappt hat, denn auch mit 97 Jahren ist Ihr Terminkalender voll. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Teil der Kampagne Mein Deutschland. Ich lebe hier auf gutem Grund. Sie wurden im Mai mit dem Talismanpreis der Deutschlandstiftung Integration geehrt. Ist dieses Erzählen über den Holocaust, was Sie sehr viel machen, ist das für Sie zu einer Lebensmission geworden?
Ja, es ist eine Mission, weil ich es geschafft habe zu überleben, dass es einen Sinn macht, dass ich es überlebt habe, dass ich für die sprechen kann, die es nicht mehr können. Ich sage immer, ich spreche nicht nur für die 6 Millionen Juden, ich spreche für alle Menschen, die man umgebracht hat, unschuldige Menschen, politisch, Homosexuelle, die Kleinkinder. Menschen haben es getan, die Menschen nicht anerkannt haben als Menschen.
Sie sind Zeitzeugin des Holocaust, berichten darüber. Es gibt leider immer weniger Zeitzeugen. Judith Kerr verstarb im Mai, Autorin von Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Anne Frank wäre im Juni 90 geworden. Wie wichtig ist es, die Schicksale und die Geschichten zu erzählen?
Das ist das Problem. Deshalb sage ich immer zu den Menschen, zu denen ich spreche, wir können es nicht mehr lange tun, wir sterben aus, ihr müsst Zeugnis geben, was war, damit es nicht wieder geschieht.
Sie sind ja viel auch in Schulen unterwegs. Wenn dann heute auf dem Schulhof muslimische Jungs einen jüdischen Schüler schlagen, von Antisemitismus an Schulen ist ja regelmäßig zu hören. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ich finde es unmöglich. Ich bin erstaunt, dass es das gibt. Ich bin besorgt. Ich bin besorgt für die Demokratie.
Wie reagieren denn die Kinder, wenn sie in die Schule gehen und ihnen ihre Lebensgeschichte erzählen?
Ich habe unglaublich gute Erfolge. Zum Schluss, wenn ich gesprochen habe, sage ich immer, ich kann nicht alle erreichen, aber wenn ich 2 oder 3 erreiche, habe ich was erreicht. Das ist, ob ich zu 50 oder 150 spreche. Man sagt mir immer, du hast viel mehr erreicht. Ich habe hunderte von Danksagungen, die ich durch die Jahre bekommen habe. Das ist das, was mir sagt, dass ich was erreicht habe.
Dass Ihre Mission auch einen Sinn hat.
Es hat einen Sinn, ja.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Durch die Hilfe deutscher Christen hielt sich Margot Friedländer 1943 als verfolgte Jüdin in Berlin mehr als ein Jahr versteckt. Frau Friedländer, Ihre Mutter konnte Ihnen nicht mehr hinterlassen als ein kleines Adressbuch, eine Bernsteinkette und einen Satz. Wie lautete dieser Satz?
Dieser Satz: Versuche, dein Leben zu machen, das auch Titel meines Buches ist, hat mich geprägt.
Und wie kam dieser Satz zu Ihnen? Denn der wurde ja nicht von Ihrer Mutter persönlich auf einem Brief vermittelt.
Nein, das waren Nachbarn, wo meine Mutter angeblich war oder hingegangen ist, wo ich gehofft habe, dass ich sie dort treffe. Sie war aber nicht da. Die Nachbarn haben gesagt, sie ist gegangen. Ich konnte es nicht verstehen. Was heißt gegangen? Sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Die Nachricht war, ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag, versuche dein Leben zu machen. Das waren die einzigen Worte, die einzigen Sätze, die sie mir hinterlassen hat.
Wenn Sie husten müssen, ist es gar kein Problem.
Ich habe immer Probleme. Das ist das Alter.
Ja,
also ich sage immer, In weniger als 2,5 Jahren werde ich 100. Es ist schon erstaunlich, was ich überhaupt machen kann.
Ja, aber ich glaube, Sie sind ein sehr zäher Mensch, oder?
Ja. Ich habe auch sehr viel Freude. Nicht? Ich bin auch unendlich dankbar, dass ich das machen kann. Für die eben, die es nicht machen können. Das hat mir doch ein Leben gegeben. Wie hätte ich jemals denken können, dass was ich erlebe und was ich machen kann.
Wo Sie gerade die Dankbarkeit erwähnen, wir hatten mal eine Weisheitsforscherin, eine Glücksforscherin zu Gast und die sagte, für ein erfülltes Leben sei es so wichtig, auch Dankbarkeit spüren zu können. Können Sie also sagen, dass Sie ein erfülltes Leben leben?
Ja, sehr, sehr. Ich hatte einen wunderbaren Mann und wirklich 52,5 Jahre eine sehr glückliche Ehe. Eine sehr besondere Ehe, die dadurch, dass wir dasselbe erlebt haben, dieselben Schmerzen hat. Wir brauchten nicht darüber zu sprechen. Wir haben uns ohne Sprechen verstanden.
Wobei Sie auch beschreiben, dass Sie damals, als Adolf Friedländer Sie fragte, ob Sie ein gemeinsames Leben wagen wollen, gar nicht verliebt waren. Hat sich das dann im Laufe Ihrer gemeinsamen Zeit, hat sich das Verliebtsein eingestellt?
Ich weiß nicht. Ich habe meinen Mann unendlich bewundert. Ich habe ihn sehr verehrt. Ich habe ihn sehr gerne gehabt. Ich weiß nicht, ob das Liebe ist. Wir hatten eine wunderbare Ehe, weil wir sehr vieles gemeinsam hatten, was wir mochten. Wir sind sehr gerne gereist. Ich glaube, dass mein Mann mich geliebt hat, vielleicht mehr er mich als ich ihn. Aber was ist Liebe?
Lässt sich so schwer definieren, ne?
Nicht wahr?
Ja.
Es war ein unglaubliches gemeinsames Verständnis, oder? Ich kann es gar nicht beschreiben.
Aber interessant finde ich, dass Sie sagen, Sie mussten nicht darüber reden, was Sie gemeinsam erlebt haben, aber Sie haben es gemeinsam erlebt, das hat Sie zusammengeschweißt. Aber ist es nicht auch für eine Verarbeitung gut, wenn man darüber redet? Haben Sie über all dieses Elend gar nicht sprechen wollen?
Ganz selten, ganz selten. Eigentlich haben wir zu wenig gesprochen, möchte ich, also im Nachhinein.
Mhm.
Dass vieles ich hätte fragen sollen und so, aber das ist viel später gekommen, leider ja.
Mit 21 Jahren waren Sie auf sich gestellt, Sie sind in den Untergrund gegangen. Sie haben sich erstmal äußerlich verändert, inwiefern?
Ja, ich habe mir zuerst die Haare färben lassen. Ich habe schwarze Haare gehabt. Ich dachte mir, ich möchte anders aussehen. Ich habe die Haare tizianrot färben lassen. Ein halbes Jahr später habe ich mir die Nase operieren lassen. Es wäre bestimmt nicht nötig gewesen. Es war keine jüdische Nase. Aber man hat alles versucht, anders auszusehen. Es war eigentlich gefährlich, denn ich konnte nicht ins Hospital gehen. Ich hatte keine Papiere, wenn was passiert wäre, Blutung oder so. Aber daran habe ich gar nicht gedacht.
Ja, die Sicherheit stand im Vordergrund für Sie und Sie glaubten damit, eine größere Sicherheit zu erlangen, wie Sie auch beschreiben. Sie hatten dann 16 verschiedene Stationen im Untergrund. Was waren das für Menschen, die Sie aufgenommen haben?
Ich hatte nicht 16 Stationen, aber 16 verschiedene Helfer.
Mhm.
Das waren Menschen, die nicht weggeguckt haben. Menschen, die ihren Kopf hingehalten haben, etwas getan haben, was gegen die Regierung war. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Das war etwas, was mir bedeutet hat, es gibt gute Menschen in Deutschland. Das sind nicht alle so. Auch wenn ich denke immer, meine Helfer hatten auch noch Hilfe. Denn es war sehr schwer, es gab sehr wenig Essen. Die Portion in die Rationen, die man bekommen hat, waren ja sehr klein. Wir hatten schon Hunger, aber das war nicht wesentlich.
Und wenn Sie sich jetzt darüber erzählen hören, erleben Sie das dann nochmal, was Sie damals erlebt haben?
Eigentlich ja, es ist immer mit mir, aber andererseits bin ich dankbar meiner Mutter dafür, dass sie mir das aufgetragen hat, hinterlassen hat und ich es geschafft habe. Es war ja wohl etwas, was sie gewünscht hat. So kann ich wenigstens für die sprechen.
Was passierte im Frühjahr 1944, als Sie im Untergrund aufgegriffen wurden? Können Sie uns da diesen Moment beschreiben?
Ich möchte beinahe sagen, dass es eine Erleichterung war. Das Rennen und Verstecken war vorbei. Es war nicht immer einfach. Andererseits hatte ich natürlich Angst, was wird geschehen, was passiert, wo wir hinkommen. Wir haben doch nichts gewusst. Die Transporte gingen doch schon seit spät 41. Niemand ist zurückgekommen, um uns was zu erzählen. Aber erst viel später, kurz vor der Befreiung in Theresienstadt, als die Transporte aus Auschwitz dort ankamen, haben wir wirklich erst erfahren, was diese Todesleger gemacht haben.
Ja, und als Sie damals ankamen, im Juni 1944, da war das Lager Theresienstadt überfüllt. Mit wie vielen Menschen haben Sie das Zimmer geteilt?
Es war sehr voll, aber man hat es schon kleiner gemacht, weniger Menschen, weil eine Woche später die Kommission aus der Schweiz kam. Man hatte bereits einige Zimmer von Baracken, altes Baracken, ausgeputzt, die zweistöckigen Betten abgenommen, Stühle hingestellt, es ist verschönert. Und hat man diese Verschönerungssachen denen gezeigt. Man hat da ein Pavillon gebaut aus Glas, wo man die Kinder reingesetzt hat. Die mussten dort spielen. Die Kommission hat später gesagt, wir haben uns eigentlich gewundert, Glas, Kinder machen doch mit Kreide, das können sie doch nicht machen. Und die Kinder mussten sagen zu dem SS-Mann, Onkel Ram, heute gibt es schon wieder Sardinen. Niemals vorher oder nachher gab es Sardinen. Man hat denen der Kommission etwas vorgegaukelt, was ja, es ja nicht gab.
Im Lager Theresienstadt wurden auch Propagandafilme gedreht. Auch das Rote Kreuz fiel auf die Inszenierung damals herein. Zitat, es gibt sicher kaum eine Bevölkerung, die so gut versorgt wird wie die von Theresienstadt. Mhm. Aber wie sah der Alltag wirklich aus? Aus was bestanden die Betten? Hatten sie mit Wanzen zu tun? Wie war das?
Das war das Schlimmste. Die Betten waren zweistöckig, Holz mit Strohmatratzen. Es war wahnsinnig viel Ungeziefer. In meiner Untergrundzeit, ganz zum Anfang, hatte ich die eine Nacht auch Wanzen. Viele Jahre später habe ich sie zu Unmengen im Lager ertragen müssen, wo ich nicht weggehen konnte. Und ich muss sagen, dass die Plage der Wanzen für mich schlimmer war als wenig Essen.
Zigaretten waren die inoffizielle Währung Theresienstadts. Sie schreiben darüber in Ihrem Buch. Wie sind Sie denn zum Beispiel an diese inoffizielle Währung, die Zigaretten, gekommen im Lager?
Ich bin, wie ich nach Theresienstadt gebracht wurde, mit einem jungen Mann in dem Transport gewesen, der Pakete aus Berlin bekommen hat. Und in diesen Paketen war Kaffee, dieser Kaffeegrund, die Hälfte raus. Da waren Zigaretten dazwischen gelegt worden und dann wieder Kaffee dazwischen. Solange dieser junge Mann in Theresienstadt war, habe ich von ihm etwas bekommen. Und er ist dann weggebracht worden nach Vulko. Da haben dann auch die Pakete kurz danach aufgehört. Also ich hatte das nur eine kurze Weile.
Ja, und eine Frage hat Ihr Leben dort im Lager bestimmt. Wie viel kann ein Mensch aushalten? Welche Antwort haben Sie darauf?
Wenn man jung ist, kann man vieles. Vieles mehr, als man sich vorstellen kann. Ich wollte leben. Es war auch möglich in Theresienstadt. Theresienstadt war wirklich, so schlecht es war, und Potemkinsche Dörfer, nichts hat gestimmt, was man gesagt hat. Es war doch eine Möglichkeit, wenn man jung ist, es zu überleben. Das hat sich ja bewiesen. Ich habe das bewiesen, indem ich es überlebt habe.
Ja, dieses Lager Theresienstadt hatte eine Sonderrolle. Es war wie ein Zwischenlager. Auch dort sind viele Menschen gestorben, aber viele sind von dort weiter transportiert worden. Und Sie waren damals dabei, als ein Propagandafilm über Theresienstadt gedreht wurde. Was haben Sie da über Propaganda erfahren?
Wir mussten klatschen. Wir mussten lachen. Es waren ja Schauspieler, die ich zum Teil kannte. Von früher aus Berlin, die dann ja leider alle weggekommen sind.
Ja, Sie waren dabei im Kulturbund auf der Theaterbühne.
Am Kulturbund, ja. Einige von denen waren da, haben gespielt und man hat sich gefreut. Ich kann eigentlich nur sagen, dass ich wirklich, ich habe ja auch im Glimmer gearbeitet und das hat mir wohl auch das Überleben dort möglich gemacht, diese Glimmerspalten. Das für die alten Leute war es entsetzlich, aber für die jüngeren Menschen, die arbeiten konnten und nicht weggeschickt wurden, die Möglichkeit hatten, in Theresienstadt zu bleiben, hatten eine Chance.
Ja, und Sie haben dann die Befreiung mit Adolf Friedländer gemeinsam erlebt, Ihrem späteren Mann. Wann haben Sie in Theresienstadt geglaubt, dass Sie wirklich befreit wurden?
Eigentlich, Gott, ja, wir standen am Gitter, das auf war, und haben uns auch nicht ganz getraut, rauszugehen. Ich muss sagen, dass, eine Woche, vielleicht zwei Wochen später, man ja dann Menschen in Theresienstadt gesehen hat, die Arbeit gemacht haben, die wir machen mussten. Straßen sauber machen, Latrinen sauber machen. Das waren Gefangene, Deutsche, denen man das Hakenkreuz, wie wir den Stern tragen mussten, die haben das Hakenkreuz bekommen. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich bin wirklich befreit. Diese Stunden, wo das Gitter auf war und die Russen an der Straße lang gefahren sind, in der Richtung nach Prag, das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt werde ich erfahren, was wirklich war und erfahren, ob ich jemanden von meiner Familie wiedersehen werde. Ich habe ja niemanden. Wo gehe ich hin? Was wird aus mir?
Ganz, ganz viele Fragen für einen jungen Menschen. Und wie haben Sie erfahren, was mit Ihrer Mutter und Ihrem Bruder passiert ist? Das hat Sie ja immer wieder umgetrieben.
Offiziell erst ein paar Jahre später. Aber da man diese Menschen getroffen hat, die aus Auschwitz kamen, habe ich ganz genau gewusst, dass ich sie nicht sehen werde.
Haben Sie gespürt, dass Sie tot sind?
Es war für mich unverständlich, dass überhaupt jemand es überleben konnte, nachdem man die Gestalten gesehen hat, die Menschen gesprochen hat. Es kam ja jemand in diesem Transport, der zu mir gesagt hat, Margot, Margot, kennst du mich nicht? Und ich mir gesagt habe, wie kann ich diese Gestalt kennen? Und das war ein Sänger aus dem Kulturbund, ein stattlicher Mann und gut aussehend. Davon war nichts übrig.
Der sich später dann erholen konnte. Und Sie haben im Lager auch Adolf Friedländer wieder getroffen. Und Sie sind mehr als 50 Jahre lang gemeinsam den Weg gegangen. Was war das für eine Begegnung, diese Wiederbegegnung?
Es war wunderbar, wie wir früher kaum miteinander gesprochen haben. Mein Mann war 11,5 Jahre älter als ich. Ich war ein kleines Mädchen. Ich sage immer, er hatte keine Augen für mich.
Ja, er war so um die 30 und Sie um die 18, glaube ich, als Sie sich
genau.
Das erste Mal begegneten.
Ja, und er hatte eine große Stellung. Aber wie wir uns getroffen haben, haben wir sofort Du gesagt und Margot. Und mein Mann, sein Name war Adolf. Und wir haben uns gefreut, jemanden zu treffen, den man von früher kannte, wo man gemeinsame Bekannte hatte, über gemeinsames Erlebtes sprechen konnte, dieselben Straßen kannte. Es war wunderbar. Es war etwas von früher.
Als das Lager Theresienstadt befreit wurde, da haben Sie dann auch später im Lager geheiratet. Denn Adolf Friedländer hat Sie gefragt, ob Sie sich ein Leben mit ihm vorstellen können. Was ging Ihnen bei dieser Fragestellung durch den Kopf?
Ich war unendlich erleichtert, weil ich ja nicht gewusst habe, was wird aus mir, wo gehe ich hin. Es gab ja nur zwei Möglichkeiten für mich, zurückzugehen nach Berlin, wo ich diese letzten Menschen hatte, die mir geholfen haben, Campleers, oder nach Brasilien zu der Tante, der Schwester meiner Mutter, was mir nicht angenehm war, weil ich fand, dass die Tante nicht genug getan hat, um uns rauszubringen.
Und Sie haben dann im Lager geheiratet. Wie sah die Hochzeit aus?
Der letzte Rabbiner, bevor er am nächsten Tag weggegangen ist aus Theresienstadt, hat uns getraut. Viele Freunde waren da. Wir hatten einen Gebetsschal über uns, den vier Freunde meines Mannes gehalten haben. Es war eine richtige jüdische Trauung. Und wir hatten auch Kuchen, den es schon in dieser Küche gebacken wurde für uns. Wir hatten Freunde zum Kaffee mit Kuchen. Und eine Freundin brachte uns sogar ein paar Blumen, die sie Kuhblumen genannt hat, die sie gepflückt hat auf der Wiese, die wir früher ja nie betreten durften, wo auch Kühe geweidet haben. Das war unsere Hochzeit.
Und es war plötzlich eine ganz andere Welt, wenn man an die Zeiten des Lagers denkt, wo es teilweise verboten war, in eine bestimmte Richtung zu schauen. Das muss sich wahrscheinlich auch unwirklich noch angefühlt haben, oder?
Es war alles unwirklich. Es war alles. Mein Mann hatte einen Hut geborgt bekommen von jemandem, der einen hatte. Er hatte eine Hose, die ihm viel zu groß war, die er mit einem Gürtel zugemacht hat. Man war also ziemlich ramponiert. Aber es war wunderbar.
Wie war das für Sie, die ja vorher auf der Theaterbühne waren beim Kulturbund? Sie waren auf einer Modeschule, Sie haben viel genäht, Sie wollten sich ein Leben erarbeiten. Sie waren verliebt, sie schreiben über den jungen Schneider Philipp Lerwin, der bereits aber vergeben war. Sie waren unglücklich verliebt. Haben Sie da etwas von Ihrer Jugend nachholen können?
Eigentlich nicht, nein. Ich habe gearbeitet 20 Jahre in Amerika, hatte ich mit Mode zu tun in verschiedenen Kategorien. Und ich war 20 Jahre Reiseagentin, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Wir sind sehr, sehr gerne gereist. Wenn ich sagen darf, wir sind 46 nach Amerika gekommen und 58 sind wir schon zum ersten Mal wieder nach Europa gefahren, geflogen. Das war unvorstellbar, dass wir das erreichen konnten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Margot Friedländer, Sie sind Berlinerin, kamen ins KZ Theresienstadt, gingen 1946 nach New York und leben heute wieder in Berlin. 2003 waren Sie, glaube ich, das erste Mal wieder in Berlin. Was war das für ein Moment?
Ich habe nach dem Tod meines Mannes in einem Seniorenclub der größten jüdischen kulturellen Organisation in New York, wo mein Mann auch 28 Jahre Verwaltungschef war, angefangen zu schreiben, weil ein Kursus Memory Writing angefangen hat und man mir gesagt hat, du hast doch wirklich mehr zu sagen als alle anderen und ich wollte nicht schreiben. Aber nachdem ich gesehen habe, was die Damen geschrieben haben, was sehr nett war, aber sehr banal, und ich abends mal nicht einschlafen konnte, nachdem ich schon mehrere Male da war, habe ich meine erste Geschichte geschrieben, abends im Bett. The day I went into hiding, den Tag, wo ich untergetaucht bin. Und als ich das vorgelesen habe, habe ich gemerkt, erlebt, dass man so wenig wusste, was wirklich war. Und so habe ich 1,5 Jahre lang geschrieben, immer wieder. Und ein Filmmaker, Thomas Alatschinski, Deutscher, der in Amerika lebte, hat davon gehört und hat gesagt, er möchte einen Dokumentarfilm machen. Der müsste aber zum Teil in Berlin gedreht werden, denn da ist alles geschehen. Und er hat mich nach Berlin genommen. Aber nicht nur das, Berlin hat ja frühere Berliner schon viele Jahre lang immer eingeladen für eine Woche. Wir hatten die Einladung auch, mein Mann und ich, aber mein Mann wollte nicht zurück nach Berlin. Und so habe ich dann diese Einladung akzeptiert und bin nach Berlin gekommen.
War Berlin, wenn Sie jetzt drauf schauen, immer Ihre Heimat?
Ja.
Wie war das in New York? Haben Sie sich dort gleich heimisch gefühlt?
Nein, ich kann gar nicht sagen. New York war sehr schön mit meinem Mann. Es ging uns gut. Ich habe auch New York sehr schön gefunden. Aber Heimat war es nie.
Was macht Berlin zu Ihrer Heimat?
Ich weiß es nicht. Die Wurzeln sind hier, die Kindheit war hier. Die Jugendjahre mit der Großeltern, Cousinen, Tanten, Onkel, eine große Verwandtschaft, sehr schöne Kinder- und Jugendjahre, der erste Tanz mit meinem Cousin, die Erinnerungen an die Kindheit und alles, was damit zu tun hatte, ist das, was mich, es ist meine Heimat. Ich gehöre hierher. Und dann auch diese Zeit im Untergrund, wo mir Menschen geholfen haben, die mich nie kannten, die ihren Kopf hingehalten hatten. Das ist etwas, was mir immer wieder gezeigt hat, hier gehörst du hin.
Ich sage herzlichen Dank, Margot Friedländer in SWR 1 Leute. Herzliche Grüße nach Berlin.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.